Also überall läuft Wasser runter. Und das ist sowas Erfrischendes und Schönes, hat natürlich eine unglaubliche naturgrüne Fülle. Da habe ich immer gesagt, das ist der Dschungel des Nordens. Nie habe ich so eine Landschaft dort erwartet.
Hallo, ich bin Nina.
Hallo, ich bin Kati und wir sind beide Haustauscher.
Wir möchten euch auf die spannende Reise mitnehmen, euer Zuhause zu tauschen und euch davon berichten, was wir dabei so erleben.
Weil wir beide und unsere Familien finden, dass das eine mega geniale Form ist, seinen Urlaub zu verbringen. Und wir wollen euch einfach Lust darauf machen, das selber mal auszuprobieren.
Lust, aber auch Mut machen, einfach dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo Kati.
Hallo Nina.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge von Die Haustauscher mit einem wirklich spannenden Thema, mal wieder zu einem Reiseland. Wir haben einige Feedbacks bekommen, dass euch das viel Freude bereitet, wenn wir von Ländern berichten. Und das machen wir natürlich sehr, sehr gerne. Und Kati hat in den Sommerferien 2023 3 Wochen in Norwegen mit ihrer Familie verlebt. Und da bin ich ganz gespannt. Was war das Überraschendste in Norwegen für dich, Kati?
Oh, die Frage überrascht mich jetzt, Nina. Muss ich direkt mal nachdenken. Das Überraschendste in Norwegen, ganz spontan. Ich sag mal, wenn man so eine Reise in so ein Land antritt, man bereitet sich ja vor. Die Frage ist, was kann einen dann noch überraschen, wenn man sich halbwegs gut vorbereitet? Was mich Zwei Dinge, was Positives und was Negatives. Ich würde mit dem Positiven anfangen, war das Gefühl, in Norwegen einfach zu sein. Ich habe mich dort total sofort wie zu Hause gefühlt. Ich habe mich mit den Menschen sofort wohlgefühlt. Ich habe mich mit allem, wie das in Norwegen war. Ich kann es auch tatsächlich gar nicht so, ich kann es gar nicht so wirklich beschreiben. Einerseits diese Freiheit in dem Land, was schon allein durch, ja, nicht so eine dichte Besiedlung vielleicht auch, zustande kommt, als auch, dass die Norweger ihren Einwohnern ja schon an sich eine große Freiheit lassen und gleichzeitig aber auch sehr klar in ihren Ansichten, in ihren Bestimmungen sind. Und irgendwie habe ich mich dort mit allem total wohlgefühlt. Negative Überraschung. Das hatte ich sowieso auch als Punkt auf meiner Liste davon zu berichten. War tatsächlich ein, ich sage jetzt mal, touristisches Ziel, was ja eins der großen Dinge in Fjordnorwegen, in Westnorwegen ist. Und dann direkt dort so vor Ort zu sein, das war für uns erschütternd und eher ein unschönes Erlebnis, berichte ich dann noch mal später dann davon.
Dann macht es ja vielleicht Sinn, ganz am Anfang zu beginnen, wie ihr überhaupt dazu gekommen seid, dieses Jahr Urlaub in Norwegen zu verbringen und wie ihr euch vorbereitet habt.
Also ich bin tatsächlich, jetzt geht auch ja so langsam wieder die Zeit los, den Sommerferientausch des nächsten Jahres zu planen. Und genauso habe ich letztes Jahr im Winter überlegt, worauf hätte ich denn Lust? Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich die Impulsgeberin war für Norwegen. Weil so richtig hat mich kein Land so richtig war. Ich hatte im letzten Winter eh so ein bisschen auch mit mir zu tun und irgendwie hat mich nichts so richtig gelockt. Und wir haben dann ein Tauschangebot von einer norwegischen Familie bekommen. Und in mir hat sofort alles, ja, genau, da will ich hingeschrien. Also ich wusste, ich will nach Norwegen, egal wie, egal was die Familie dazu sagt.
Ob mit oder ohne Familie, du musst nach Norwegen.
Ja, also die Kinder waren davon überhaupt nicht begeistert. Der Andi auch eher so, meinst du wirklich, ist das eine gute Idee? Wir zwei vielleicht ganz gerne später mal, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann lass uns doch da mal eine Kreuzfahrt hinmachen. Aber mit den Kindern wandern, so viel Natur, das könnte schwierig
Man muss,
werden.
denke ich, auch dazu sagen, dass ihr ja in den letzten Jahren oder seitdem ich euch kenne, ihr seid ja auch so klassische Sommerurlaub, Strand, Wärmeliebhaber. Das ist ja was, was euch sehr viel Freude bereitet im Sommer und die Kinder, das ja auch dementsprechend mehr oder weniger gewohnt sind, will ich es mal in Anführungszeichen nennen. In den Sommerferien seid ihr wo man den ganzen Tag im T-Shirt, in Flipflops und ja, das schöne, süße Leben im Süden genießend.
Ja, das trifft es ganz gut. Also wir haben ja auch schon in Skandinavien Sommerurlaube gemacht, ne? Aber dann schon trotzdem immer mit irgendwie Strand und sowas, ne? Und das ist klar, dass das in Norwegen jetzt eher nicht so passt. Und dennoch, ja, ich konnte die Familie ganz gut überzeugen, weil ich das schon nahegelegt habe, wie sehr ich mir das wünsche und dass ich ja, mir das total gut vorstellen kann, dass uns das auch als Familie richtig gut gefällt. Gesagt, getan. Wir sind uns dann mit dieser Familie leider nicht einig geworden, obwohl ich die schon immer noch auf der Liste habe, weil mir das Haus wirklich gut gefällt. Es hatte einfach bloß mit den Reisedaten nicht so 100% gefunkt. Wir haben dann noch ein paar andere Familien angeschrieben und hatten dann relativ schnell unseren Tausch mit der Familie, mit der wir jetzt auch getauscht haben, finalisiert. Das war ganz unkompliziert, eine flotte Kommunikation, zack, zack, war das klar. Und dann haben die, hat das Ziel und die Reisedaten festgestanden. Ja, und dann ging es los. Das war so ziemlich das Erste, was wir dann auch gleich gebucht hatten, zu überlegen, ah, wie reisen wir an? Wie wollen wir die Fährverbindungen nutzen? Und auch das war relativ schnell entschieden. Wir haben uns dafür entschieden, erst den großen Autoteil zurückzulegen. Wir sind von uns aus, wir kommen aus Sachsen, aus der Nähe von Dresden und sind bis an die Nordspitze Dänemarks gefahren, sind früh ganzzeitig aufgebrochen. Ich meine, irgendwie kurz nach 4, zwischen 4 und 5, glaube ich, sind wir losgefahren und sind halt wirklich bis an die Nordspitze von Dänemark hochgefahren.
Wann wartet dann ungefähr da?
17, 18 Uhr ungefähr. Genau, man muss aber
Und
mit
ihr
der.
hattet ja auch vermutlich mindestens 3 Ladepausen, 4.
Das kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen. Es könnten durchaus 4 gewesen sein. Genau, wir
Aber
starten.
das muss man ja bei eurer Reiselänge immer noch der
Genau.
Fairness halber für die Zuschauer abziehen, weil das ja doch ein viel größerer Zeitaufwand ist, als wenn ich mit unserem Auto an die Tankstelle fahre und lass einmal volllaufen und
Genau.
alle gehen derzeit Pipi machen und dann geht's weiter. Nur als
Genau.
kurzer Zwischeneinschub.
Genau, wobei das mit dem kurz mal Pipi machen und einen Kaffee trinken und einmal ein bisschen ums Auto hüpfen und dann ist unser Auto auch wieder ausreichend
Ist auch wieder
vollgeladen. Also
okay.
das ist 20 Minuten länger, ist so ein Ladestopp nicht klar, ne? Also ich meine, getankt ist schneller und man muss auch häufiger laden, als man tanken muss. Das ist auch klar. Aber ich hatte das ja auch schon mal in einer anderen Folge mit erwähnt, dass sich für uns diese Art des Reisens so, so viel entspannter anfühlt. Man muss es mögen, ja, wenn es funktioniert halt nicht, dass man mit 160, 180 über die Autobahn donnert, und dann halt, ja, einfach schnell da ist. Die Frage ist halt für uns, zu welchem Preis. Es kostet wahnsinnig viel mehr Konzentration, je höher die Geschwindigkeit ist. Wenn man einfach natürlich.
Also, du kannst ja auch in den seltensten Fällen überhaupt wirklich schnell fahren auf deutschen Autobahnen, in Dänemark ja dann sowieso nicht mehr.
Da ist
Aber
das
wir
eh
fahren
erledigt.
auch ohne Elektroauto überhaupt nicht schnell und es ist viel entspannter. Also das
Genau.
sollte man einfach mal ausprobieren, wenn man gerne Geschwindigkeit liebt.
Genau. Also ich sag mal, beschleunigen und sowas, da kommt kein Auto an ein Elektroauto ran. Das ist großartig. Aber halt wie gesagt, das mit den Ladepausen, da kann ich auch wirklich noch mal eine Lanze für Elektromobilität brechen, was das anbetrifft. Es ist wunderschön, weil es einfach unfassbar entschleunigt und wir auch dieses Mal wieder, weil die Kilometer waren von der Reise her nicht ganz so weit wie letztes Jahr nach Frankreich, aber ja doch schon was anderes als mal eben schnell in 3-4 Stunden irgendwo hinfahren. Es ist einfach unfassbar viel entspannter, so zu reisen, weil man einfach alle, ich sag mal, alle 2,5 Stunden, Viertelstunde, 20 Minuten Pause machen muss. Und das tut dem Körper wahnsinnig gut. Nicht nur beim Fahrer, sondern auch bei allen, die mitreisen. Und auch was dann am nächsten Tag, ne, so eine Fahrt steckt schon irgendwie auch in den Knochen, weil man ja doch so viele Stunden in dieser Haltung, das ist einfach anstrengend und das macht einen Unterschied, wenn man einfach gezwungen ist, regelmäßig dann aufzustehen und man zappelt ja dann automatisch irgendwie, ne? Und ich muss sowieso häufig pinkeln, also das kann ich ja ganz ehrlich sagen.
Also dann wart ihr gegen 18 Uhr in Hirtshals, heißt das, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Und dann ging es auf die Fähre.
Genau, 20 Uhr war dann Abfahrt der Fähre. Und ich glaube, wir waren so 17 Uhr ungefähr, waren wir da. Also es hat alles gut geklappt, aber man muss ja tatsächlich, ne, bei der langen Strecke, man muss ja auch mal, hatten wir auch öfters mal eine Stunde Vollsperrung auf der Autobahn, muss man halt einfach mit einkalkulieren, wenn die Fähre weg ist, ist sie weg. Ich denke, das kann ja jeder nachvollziehen. Genau, wir hatten dann auf der Fähre schon mit Abendessen gebucht, eine Kabine, auch richtig mit Betten, eine Innenkabine. Also das brauchte jetzt nichts irgendwie großartig Tolles sein, aber wir wollten schon jetzt nicht in irgendwelchen Schlafsesseln da. Ach, da bin ich Diva, da fühle ich mich schon zu alt dafür. Also ich brauche ein Bett.
Da war ich mit 16 schon zu alt für, da habe ich das einmal gehabt. Furchtbar.
Ja. Also dafür bin ich nicht gemacht und ich weiß genau, da ist die Laune dermaßen im Keller, wenn ich das mit den Kindern mache. Also nee, also den Luxus, den haben wir uns schon gegönnt und das hat auch alles wunderbar geklappt. Das war ein Wahnsinnsbuffet da, das hat mich total überrascht. Natürlich hat das seinen Preis.
Ich auch, ich habe ja Fotos geschickt bekommen.
Du bist auch gleich auf die Fähre, Nina, ne?
Naja, dein Mann hat mich da gut versorgt. Der genau fotografiert, was mir schmeckt. Also es war... Ich habe hier mit dem langen, tropfenden Zahn gesessen.
Ja, und es war auch war genau richtig so. Wir wussten, wir werden dann ankommen am nächsten Tag und werden mehr oder weniger ausgeschlafen sein und das hat auch wunderbar funktioniert. Also das war großartig. Wir sind dann früh gegen 7 in Stavanger angekommen und hätten dort theoretisch schon aussteigen können. Also wir waren genau, unser Tauschhaus lag genau zwischen Stavanger und Bergen in Haugesund. Und das liegt tatsächlich noch ein Stückchen näher an Stavanger dran. Also es wäre eigentlich von der Distanz her ja gut möglich gewesen, schon in Stavanger die Fähre zu verlassen. Wir haben uns aber dagegen entschieden, aus 2 Gründen. A, war uns um 7 Uhr einfach zu zeitig, weil dann hätten wir, weiß ich nicht, um 5 Uhr oder sowas aufstehen müssen und frühstücken und dann am Auto und alles wieder zusammenpacken. Und haben gedacht, nee, also die Nacht wird eh unruhig nach der langen Reise und sowas. Dann lass uns so früh ordentlich schlafen, so dass jeder aufstehen kann, wann es ihm beliebt. Ordentlich frühstücken und wir fahren einfach noch hoch bis nach Bergen und haben da schon so ein bisschen, A, so ein bisschen Kreuzfahrt-Feeling und B, halt so, dass wir einfach in Ruhe von der Fähre aus schon ein bisschen was vom Land sehen können und in Ruhe ankommen können. Und vom Preis her war das tatsächlich kein Unterschied. Also das war genau der gleiche Preis, ob wir in Stavanger aussteigen oder in Bergen aussteigen, war genau der gleiche Preis. Und das war auch aus der Rückschau heraus, war das genau richtig die Entscheidung. Es war wunderschön. Wir haben dann toll im Restaurant am Fenster gesessen und haben rausschauen können nach rechts und links und sind da auch so ein bisschen, schon, wenn man in so einem Hafen drin ist, muss man ja erstmal auch ein bisschen aus einem Fjord rein und raus und so ein bisschen auch zwischen den Inseln, vorgelagerten Inseln dann so dazwischen durchfahren und ach, das war toll. Das war wirklich richtig toll. Und wir sind dann kurz nach dem Mittag in Bergen angekommen. Auch dort schon die Hafeneinfahrt. Das war einfach schön. Weil es halt auch wir ganz entspannt früh eben aufstehen konnten und den ersten Kaffee draußen in der norwegischen Luft an Deck schon genießen und dabei rausschauen. Und ja, es war ganz toll. Und dann sind wir mittags angekommen und sind dann mit dem Auto, ja, 2,5 Stunden, 3 Stunden ungefähr, ich weiß es schon gar nicht mehr, sind dann quasi wieder runtergefahren nach Haugesund zu unserem Tauschhaus. Und dort war alles so wie beschrieben. Wir haben es auch gleich alles gefunden, hatten über einen Zugangscode, konnte man dort in das Haus rein. Also da gab es keinen Schlüssel, sondern man musste halt immer an der Tür einen Code eintippen. Und das war natürlich super, weil dann mussten wir nicht erst einen Schlüssel suchen oder irgendwas anderes. Waren halt direkt da.
Bei den Nachbarn klingeln.
Genau. Ja, also was ich zur Anreise unbedingt gleich als Tipp für euch, wenn es euch mal nach Norwegen verschlägt, was ich euch gleich weitergeben möchte. Und zwar das erste, die Fährbuchung. Diesen Tipp haben wir leider erst später von einer Bekannten bekommen. Da war es schon zu spät. Die sagte, bucht auf alle Fälle von der norwegischen Seite aus. Also sich auf eine norwegische Seite quasi einloggen und die Fähre so tun, als würde man die als Norweger buchen. Das würde wohl preislich einen richtig großen Unterschied machen. Ich gebe das jetzt einfach mal so weiter. Ich kann es nicht einschätzen. Sie selber, denke ich, hat da ganz gute Erfahrung. Sie ist Deutsche, lebt aber in Norwegen und fährt natürlich auch viel immer mal in die alte Heimat zurück. Also kann durchaus sein, dass man damit noch mal eine ganze Stange Geld sparen kann. Und das Zweite, in Norwegen sind viele Straßen, Brücken, auch manchmal ganz kleine Straßenabschnitte mautpflichtig. Und nicht nur Straßen und Brücken zählen damit dazu, sondern in dieses ganze Gebührenkonstrukt fallen auch die kleinen Fähren mit rein. Also man wird in Norwegen viel mit der Fähre fahren, weil das einfach halt ja diese vielen kleinen Inselchen oder dass man mal schnell über einen Fjord drüber muss, wenn es keine Brücke gibt, dann macht man das mit einer Fähre. Also ihr werdet definitiv beim Reisen in Norwegen, wenn ihr in Westnorwegen seid, auch die Fähre mit benutzen. Und das ist ein super, also das klappt ganz wunderbar. Das ist echt ganz flüssig und zügig. Das geht nahtlos ineinander über mit den Fähren. Aber die Bezahlerei, da gibt's nicht wirklich Tücken, aber ihr könnt da eine ganze Menge dabei sparen. Also beschäftigt euch da am besten wirklich ein paar Wochen vorher damit. Man kann sich nämlich, das muss man aber halt vorher bestellen und bekommt es dann auch geliefert, wie so einen kleinen Transponder ins Auto reinlegen, kleben, wie auch immer. Und kann dann wie so ein Prepaid-System nutzen, womit man richtig, richtig viel Geld spart. Man braucht aber eben diesen Transponder vorher. Und auch das haben wir leider erst zu spät gelesen. Deshalb war es für uns da zu spät. Dann ist das gar kein Problem. Dann wird einfach das Kennzeichen wird automatisch eingelesen, sobald man durch diese Mautstationen fährt, sobald man auf eine Fähre drauf fährt. Also man bezahlt nicht jedes Mal, wenn man auf die Fähre rauf und runter fährt, sondern das Kennzeichen wird automatisch erfasst und dann bekommt man die Rechnung zugeschickt. Also das ist total unkompliziert, aber wie gesagt, ihr könnt, wenn ihr euch vorher ein bisschen damit beschäftigt und auch schaut, wie ihr in Norwegen unterwegs sein wollt, schaut euch mal vorher die Strecken so ein bisschen an und dann seht ihr schon, wie viele Fähren dann dort tatsächlich mit dabei sein werden. Und dann kann sich das wirklich lohnen, sich vorher um diesen Transponder da zu bemühen. Beschäftigt euch einfach ein paar Wochen vorher schon mal damit.
Also das ist bei vielen, entschuldige, dass ich dich kurz unterbreche, das ist bei vielen Ländern der Fall, auch wenn man durch Frankreich fährt, durch Italien, auch wenn man nach Schweden fährt und die Fähre nimmt von Fehmarn nach Dänemark und dann weiter noch über die Brücken fährt in Dänemark, da gibt es ganz oft Kombi-Angebote über Transponder oder vermutlich auch andere Kombinationsmöglichkeiten, da immer mal die Augen aufhalten und Google anschmeißen, da lässt sich auch ein bisschen Geld sparen.
Spannend, gut zu wissen, siehst du, das wusste ich jetzt so, von den anderen Ländern wusste ich das noch nicht.
Ich habe für unsere letzte Frankreich-Reise an die Côte d'Azur das auch gegoogelt, ob es interessant ist, weil in Frankreich sind ja unendlich viele Mautstationen, da kommt ja auch einiges an Geld zusammen und mir gefällt eigentlich diese schnelle Variante einfach, wo durchfahren können und Kennzeichen wird gescannt und es wird abgebucht. Total gut. Mir ist es auch schon passiert, dass ich in Italien an der Mautstation irgendwas vielleicht auch falsch gemacht habe oder irgendwie das nicht funktioniert hat. Und dann wurde mir damals so ein, wie so eine Rechnung ausgedruckt. Dann musste ich das überweisen. Das ist jetzt in einem europäischen Land, wo die gleiche Währung herrscht, ja heute überhaupt kein Problem. Aber sobald es dann anfängt, dass ihr dann dänische Kronen oder schwedische Kronen überweisen müsst, damit das passgenau passt, da es lassen sich die Banken oftmals fürstlich entlohnen. Und ja, da finde ich es immer gut, wenn man so viel wie möglich vorher erledigt hat.
Ja, ja, also das, da waren wir definitiv zu spät und es war uns irgendwie gar nicht so, ja, hatten wir irgendwie nicht auf dem Sender. Aber gut, wenn man sich schon rechtzeitig vorher dann damit beschäftigt, und ich glaube jetzt beim nächsten Mal generell ist das ein guter Tipp, da halt generell einfach mal zu gucken, was da die Technik schon hergibt und ja, wo man halt entspannen kann, ne? Genau. Ansonsten muss ich wirklich sagen, der Tausch mit dieser Familie, mit dieser norwegischen Familie, das war einer der schönsten, herzlichsten Kontakte, die wir bisher hatten. Also von Anfang an war die Kommunikation so warmherzig und schön und ja auch so persönlich und nett und so fürsorglich. Also ich glaube, das hat auch einen ganz, ganz großen Teil dazu beigetragen, wie wir dieses Land erlebt haben. Zum Beispiel haben wir, man tauscht sich ja vorher so ein bisschen aus, und auch als es um die Festlegung der Reisedaten ging, waren wir recht knapp kurz vor Abreise am Geburtstag unseres Sohnes. Und das hatten wir den Norwegern mitgesagt, dass wir deshalb halt mit den Daten bei der Abreise nicht ganz so flexibel waren, weil wir nicht wollten, dass das natürlich nun genau auf den Geburtstag fällt. Und deshalb wussten unsere Tauschfamilie, dass unser Sohn Geburtstag hat und hat ein Geburtstagsgeschenk hinterlassen.
Voll das hier.
Ja, fanden wir auch. Und das stand halt schon bei der Begrüßung schon mit da, auch persönlich an ihn adressiert. Und es war, ich meine, liebevoll vorbereitet, das haben wir schon sehr oft gehabt, aber manchmal sind es auch so die kleinen Zwischentöne, die es echt besonders machen. Und wir hatten in der ersten Woche echt ein bisschen Pech mit dem Wetter. Es hat wirklich nur geregnet. Aber so unvorhersehbar, also dort war der Wetterbericht auch irgendwie, es hat vorne und hinten nicht hingehauen. Und sie haben da auch wirklich großes Mitleid mit uns gehabt, weil wir irgendwie überhaupt nicht, wir haben dort in keinen Rhythmus richtig reingefunden, weil wir nicht so richtig wussten, naja, also wenn es jetzt gar so sehr schüttet, dann verschieben wir vielleicht diesen oder jenen Ausflug, und dann war das Wetter plötzlich doch schön, dann sind wir ganz hektisch aufgebrochen und dann hat es wieder umgeschlagen und dann, ach, das war irgendwie, wir haben ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und sie haben uns dann auch eine norwegische Wetterseite empfohlen, wo man deutlich besser
die dann so Prognosen gibt, wo du siehst, welche in wie viel Stunden.
Genau, und das war auch wirklich, das war sehr, sehr zuverlässig. Also das war richtig klasse. Da konnten wir wirklich die Regenfronten immer richtig beobachten und wussten, nach einer Stunde wird es regnen, jetzt haben wir noch eine Stunde, und konnten uns dadurch halt ganz gut dann darauf einstellen. Also das war gut, das sind Tipps, die bekommt man woanders auch. Aber ja, es war irgendwie besonders. Und nach ein paar Tagen schrieben sie dann, ach, und Mensch, wenn es so regnet und es tut uns ja leid. Und habt ihr denn schon gesehen, wir haben im Wohnzimmer eine VR-Brille. Vielleicht ist das eine schöne Ablenkung. Da könnt ihr doch da noch ein bisschen spielen. Und es waren einfach so besondere Tipps, auch dann immer noch mal nachfragen, ne? Habt ihr denn schon Angelerfolg gehabt? Das war ja nun für mich und meinen Sohn, für mich war es die große Entdeckung des Urlaubs. Ich hätte das vorher nicht gedacht, dass das meine Leidenschaft werden könnte. Ich bin nur meinem Sohn zuliebe mit Angeln gegangen und habe dann so einen Spaß daran gefunden. Wir haben irgendwie aber die erste Woche kein Fangglück gehabt, nichts. Und haben gedacht, Mensch, in Norwegen, wo jeder sagt, boah, das ist das Anglerparadies. Nichts, wir haben nichts gefangen. und haben ganz viele Tipps bekommen, durften auch die Angelausrüstung unserer Gastfamilie auch noch mitnehmen, weil wir hatten schon alles mit, aber offensichtlich eben doch nicht ganz so das Richtige. Und
für die Fische dort.
Genau, und haben tolle Tipps bekommen. Auch das hatten sie extra nochmal für uns mit vorbereitet, weil wir gefragt hatten nach, ja, nach Angelspots, wo wir denn angeln gehen könnten, wenn wir nicht mit dem Boot rausfahren wollen. Und da war eine extra Karte mit Wanderbeschreibungen, sodass man halt noch eine kleine Wanderung mit dazu verbinden konnte und sowas alles. War alles extra für uns ganz liebevoll vorbereitet. Und ich muss es wirklich sagen, der Kontakt mit dieser Familie über die ganze Zeit, es war einfach herausragend, besonders und freundschaftlich, muss ich wirklich sagen. Also das war echt ganz, ganz viel wert. Wir haben auch von zu Hause immer, das ist ja das, was man sich so auch wünscht, ne? Dass man auch von zu Hause immer mal so ein Update bekommt. Ne? Dann haben wir immer mal Fotos von unseren Katzen bekommen. Unsere Katze ist so eine kleine Draufgängerin, die verschwindet auch mal für ein paar Tage und lässt sich von Naomi 12 Straßen weiter immer so ein bisschen durchfüttern und irgendwann fällt sie dann mal wieder ein, sie kommt mal wieder nach Hause. Und sie haben uns regelmäßig Updates gegeben. Die Katze ist wieder da und ja, und sie kommt jeden Tag und so viel fressen sie gerade. Und ich brauche das nicht unbedingt und ich erwarte das auch nicht, aber es ist eben schon besonders schön, wenn man das so ungefragt wieder zurückbekommt, dass man merkt, hier kümmert sich wirklich jemand um unser Zuhause und nicht nur, dass er es nutzt, sondern halt auch wirklich sich so drum sorgt und kümmert, wie wenn wir zu Hause wären. Und das war wirklich besonders und herausragend bei dieser Tauschfamilie. Ja.
Gab es eine typische Spezialität zum Willkommen? Sowas finde ich ja auch immer spannend. Also das könnte ich mir jetzt gut vorstellen bei dieser Familie, dass da was vorbereitet war.
Gab's Rentiersalami.
Oh! Ob das dann so...
Also es gab Rentiersalami, es gab einen norwegischen Käse, einen ganz speziellen, so ein bisschen süßlich war der, so karamellig süßlich, und einen norwegischen Cidre.
Und ja, wusste, dass sowas gibt, ja.
Das wusste ich auch nicht. Also und es war allesamt sehr lecker. Wurst haben wir natürlich auch probiert. Also das, ja, die war interessant. Sagen wir mal so.
Wird nicht deine neue Lieblingssorte.
Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber ich bin ja eh mehr oder weniger Hobby-Vegetarier, aber wenn es mich mal packt und bei sowas, ja, dann probiere ich das natürlich schon. Also das war nett. Also ja, das gab es unter anderem als Willkommensgeschenk, genau. Ja, und wir haben ja natürlich uns einiges vorgenommen, was wir sehen wollen. Und da habe ich auch ein paar Tipps für euch auf Lager, was wir so gemacht haben. Und vielleicht hast du noch irgendeine Frage, Nina, wenn du jetzt gerade so geguckt hattest? Jetzt
nee, alles fein.
Ja, gut, na dann gucken wir mal,
du was ich so. Du hast angekündigt, dass das am Ende nicht so der ganz ideale Standort war. Das hast du mir schon mal so angeteasert. Da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, was dabei herauskommt, wo so viele perfekte Situationen, die du jetzt schon beschrieben hast, so viele liebevolle Vorbereitungen, Tipps, jemand, der sich wirklich Gedanken macht, ein tolles Zuhause, was euch da erwartet hat. Und dann, ja, aber das wirst du uns noch erzählen.
Dann fange ich vielleicht gleich damit an, weil das ganz gut passt. Ja, genau. Wie soll ich sagen? Also Haus, Familie, wunderschön, ganz toll. Also wir hatten ein hervorragend schönes Haus. Nina, du habt es ja, ne, das machen wir ja immer so, wenn wir im Tauschhaus ankommen, dass wir uns dann Bilder schicken und ob alles passt und so weiter und so fort. Also wunderschön, ganz, ganz toll. Wir hatten ganz viel Platz, ganz viel Licht, tolle Ausstattung, alles super sauber, alles toll für uns vorbereitet, ganz großartig. Und jetzt kommt das Aber. Und das hat eher was mit dem Land zu tun und vielleicht, wie man bestmöglich für sich selbst so ein Land bereisen und erkunden kann. Norwegen ist ein Land der nein, nicht so großen Entfernungen, aber ihr wisst ja, ne, das ist ein riesiges Land, was man aber nur sehr, sehr langsam bereisen kann. Also da ist eine Entfernung von 100 Kilometern nicht wie bei uns. Also ich rechne immer pro 100 Kilometer ungefähr eine Stunde. Dort musst du mindestens das Doppelte rechnen. Mindestens, wenn das überhaupt reicht. Schon durch schmale, kurvige Straßen, wo man einfach nicht so schnell fahren darf. Und es auch gar nicht kann.
Und kann.
Also das sind ja auch wirklich, das ist halt jetzt kein Land der Autobahnen, ne, wo man einfach schnell, geradlinig Entfernungen überwinden kann. Das sind halt schmale Dorfstraßen durch mal ein Dorf mit durch, um einen Fjord drumherum. Viele Kurven, sehr schmale Straßen, dann eben öfters mal eine Fähre oder ja, durch Tunnel sowieso massenhaft, aber auch da, das sind natürlich eingeschränkte Geschwindigkeiten, das ist 80 km/h schon viel. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn man da auch den Umkreis ein bisschen mehr als wir schnipsen da mal schnell in einer halben Stunde hin, in einer halben Stunde kommt man überhaupt nicht weit. Und dann ist halt alles, was man erkunden möchte, dann wirklich schon mal eine längere Entfernung, ehe man überhaupt da ist. Und man muss es ja auch am gleichen Tag wieder zurück. Und das war das, was wir dann mit der Zeit echt als anstrengend empfunden haben, weil man halt immer alles wieder zurück musste. Also ich glaube, für uns wäre Haustausch eher suboptimal, es sei denn, man möchte halt wirklich auch viel Stadt mit erkunden und dann halt wirklich, oder man ist vielleicht auch nur eine Woche da, aber 3 Wochen an einem Ort, wo man halt immer nur so sternförmig erkunden kann und wirklich viel im Auto sitzt, eher suboptimal, dann ist es wirklich schöner, sich einen Camper zu mieten und das Ganze halt mit dem Wohnmobil zu machen. Ich glaube, das ist für dieses Land, für das, was wir gerne wollten, die bessere Wahl. Auch wenn ich
Es
wirklich
wäre
sagen
besser
muss,
mit einer Rundreise
ja,
zu
so dass
erkunden
man halt die
gewesen.
Entfernung einmal am Tag hat und dann dort wandern, was erkunden kann, wie auch immer, und dann halt da bleiben kann und dann am nächsten oder übernächsten Tag dann halt weiterfährt und eben diese Reiserei immer nur einmal hat. Weil das Land bietet so viel, das sind so wunderschöne Ecken, aber diese Fahrerei hat uns echt angenervt. Das
Und wenn du sagst, da sind so kleine Straßen mit so dollen Kurven, wäre aber mit einem Camper das trotzdem zu machen gewesen.
Ja, schon, klar. Das sind ja auch viele, viele Camper unterwegs. Also so klein und fürchterlich sind ja dann die Straßen auch nicht. Klar, es gibt schon auch schmalere Straßen, wo man halt einfach ein bisschen gucken muss. Aber die Norweger sind da auch sehr rücksichtsvoll und gelassen und ruhig. Also das ist kein Generve auf den Straßen. Also das ist halt alles entspannt und ruhig und klar, dann kann es schon mal ein bisschen länger sein, aber das sind alle besonnen und ruhig. Und das, also habe ich jetzt nicht als No-Go empfunden. Nee, das passt gut. Genau. Also das ist halt das Einzige, aber dass die Form von Haustausch eher für so ein Land suboptimal ist für einen längeren Zeitraum. Aber auch
Oder
das kann.
ihr hättet 3 Unterkünfte an 3 unterschiedlichen Standorten gebraucht. Oder meinst du, das hätte euch jetzt auch nicht geholfen?
Bei den Unterkünften ist es ja dann immer, also ich meine, wenn das dann mit Reinigungsservice und sowas ist, gerne, wenn ich mir vorstelle, ich müsste dann einmal
Dreimal ein
hintereinander.
Haus putzen. Ja, nee, es war jetzt einfach nur.
Ja, ist ja durchaus eine Überlegung wert, ne? Es kommt halt immer drauf an, wo man gerade ist. Wir waren jetzt halt bei uns so in einem ruhigen Wohngebiet. Haugesund ist jetzt auch nicht die Stadt am Fjord, wo man jetzt sagen kann, ja, mei, wenn sie halt so viel angeln gehen wollen, dann wackeln sie halt 3 Straßen weiter und sind dann da direkt am Wasser. Das war halt auch nicht. Wir
Das
mussten
war
halt
immer mit
schon,
Fahren.
das war dann halt schon mit Fahren verbunden und dann wurde die Familie dann auch langsam, ne, der Sohn und ich, wir wollten angeln, die anderen beiden wussten aber auch nicht so richtig, was sie wollten. Also das war dann so mit Ausflüge und Aktivitäten koordinieren, weil wir zu allem fahren mussten. da war halt nichts direkt da, wo man sagen kann, nur fahrt ihr halt mit dem Auto und wir sind jetzt hier
wir
zu
Fuß. Wir setzen uns hin und machen Angelnachmittag, ja.
Genau. Das wäre vielleicht anders gewesen, wenn wir irgendwo direkt am Fjord gewesen wären, aber das ist dann schon, also, das muss man erstmal haben.
Ja. Da wird es auch nicht so viele Mitglieder geben, die direkten Fjordzugang zu bieten haben. Also, wer hat. Also,
Das kann ich gleich mit sagen. Die erste Familie, die uns ursprünglich den Tausch angeboten hatte, da wäre das schon so gewesen. Da wären wir fußläufig am Fjord gewesen. Die waren am südlichen Rand von Bergen, also in so einem Vorort von Bergen im Süden. Und das war, da hätten wir zu Fuß zum Fjord gehen können tatsächlich. Also das wäre da schon so gewesen. Also ja, ich bin ja sowieso, ne, also ich habe mich lässt das Land noch nicht los und dort so nah auch an Bergen ran. Bergen ist eine wunderschöne Stadt, ist klar, ist ja auch bekannt. Da gibt es so viel zu entdecken. Jetzt mussten wir gut 2,5 Stunden dahin fahren. Das macht man jetzt auch nie einfach mal so, dass man sagt, geht ihr angeln, wir gehen noch mal schnell in die Stadt und gehen uns da ein Museum angucken oder sowas. Das kannst du ja nicht machen, das ist ja ein Tagesausflug. Ne? Und wenn man da jetzt aber weiß, man ist ganz nah an einer Stadt noch mit dran, wo man halt sich auch mal so aufteilen kann, ne? Dann wäre das durchaus, also mich hat das Land noch nicht losgelassen, auch austauschtechnisch noch nicht losgelassen, aber ich fand das schon wichtig, das mit zu erwähnen, dass man das echt im Blick haben muss, dass Entfernungen in Norwegen eine andere Dimension durch die Reisegeschwindigkeit haben. Ne?
Wir hatten vor einigen Wochen Besuch von der amerikanischen Familie, die in Kaiserslautern stationiert ist aktuell und auch Haustauscher sind, die ich aus einer der Facebook-Gruppen kenne. Und die waren in Bergen in den Sommerferien im Urlaub und da in einer Wohnung und hatten in unmittelbarer Umgebung, also einmal über die Straße, hat der Mann erzählt, dass er jeden Morgen nach dem Aufstehen da irgendwie über eine Leiter ins Hafenbecken geklettert ist und ist da geschwommen. Also das ist auch zum Schwimmen da freigegeben und das hat ihm besonders gut gefallen. Also es wäre jetzt, glaube ich, für mich nicht der Ort gewesen, wo ich hätte baden wollen. Aber er fand das super fantastisch. Das war mir nur gerade zu der Lage eingefallen.
Also Norwegen und Baden.
Nur was für Wim Hof Freunde.
Genau. Da kannst du die Wim Hof Methode kannst du da üben. Also das Wasser in Norwegen ist frisch. Es ist eine hervorragende Wasserqualität überall. Und das überhaupt, dieses Land ist, das ist so Wasser. Dort läuft das Wasser von den Bergen, von den Felsen, läuft das einfach so überall runter. Und da rede ich nicht von einem Wasserfall, sondern das läuft da einfach. Also überall läuft Wasser runter. Und das ist sowas Erfrischendes und Schönes, hat natürlich eine unglaubliche naturgrüne Fülle. Da habe ich immer gesagt, das ist der Dschungel des Nordens. Nie habe ich so eine Landschaft dort erwartet. Also das jetzt mal so ganz am Rande. Also Wasser ist in Norwegen ein Traum, wirklich. Also wunderschön, aber es ist richtig kalt. Also 14, 15 Grad ungefähr. Wenn man das mag, kann man dort hervorragend baden gehen. Ganz, ganz toll. Im Fjord, also du hast überall Leitern oder kleine Plattform oder sowas, wo du reingehen kannst. Also das ist gar kein Thema, aber man muss es halt wollen. Und es gibt sogar wunderschöne Strände, sind wir auch gewesen. In der vorgelagerten Insel vor Haugesund gibt es da ganz tolle Strände, die wirklich schon fast karibisch sind. Tolle, ganz flach abfallende Sandstrände, wunderschön. Wir sind da auch am Strand gewesen, waren auch baden. Aber das ist schon kalt. Also das muss man wollen. Also wenn man jetzt so Badewannen Karibik und sagt, also wenn das Wasser nicht mindestens 28 Grad hat, gehe ich nicht rein. Also dann ist Norwegen nichts. Da muss man schon ein bisschen abgehen.
Wenn man es als Badeurlaub gerne nutzen möchte.
Je nachdem, wo man herkommt. Also die Norweger sind da ja auch völlig, und ich glaube auch die Holländer sind da völlig abgehärtet. Also die sind da ja auch, als wir da waren, sind die ja dort auch bei, weiß ich nie, 13, 14 Grad, die Kinder dort die ganze Zeit im, nie im Neopren, sondern halt nackt in Bikini und Badesachen sind die dort rumgetobt da. Und ich hatte zwei Jacken an, ne? Also kann man alles, je nachdem, was man da so für ein
Frage der
Härtegrad hat.
persönlichen Abhärtung. Immer eine Frage der persönlichen Abhärtung.
Genau. Also gut, haben wir das Thema Baden in Norwegen auch erledigt. Von der Wärme her, muss ich sagen, oder so Temperatur, war das was schön. Es ist natürlich deutlich frischer als hier, ist ja logisch, ne? Aber ich habe das nicht als nachteilig empfunden. Ich fand das sehr, sehr, sehr angenehm, weil natürlich die Luftqualität dort natürlich, also es ist herausragend, erfrischend für Geist und Seele, kann ich nur sagen. Das ganze Land, ja.
Also hat dir gut getan.
Total. Total, weil es natürlich, klar, es hat ja auch was Entschleunigendes, ne? Die ganzen Menschen dann natürlich auch, die Zielgruppe, die also so ein Land zieht ja natürlich dann auch einen bestimmten Personentyp an. Und das hat alles, ja, war einfach sehr, 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 sehr wohltuend, wenn man Naturliebhaber ist. Dann kommt man dort absolut auf seine Kosten, absolut. Und wenn man Ruhe sucht, Ruhe, schöne Natur. Und es passt, trifft es, glaube ich, ganz gut, Erfrischung für Geist und Seele. Und da kommen wir auch gleich zum Kontrastprogramm. Touristenattraktionen in Norwegen. Da gibt es eine in Westnorwegen, es gibt ja einige, aber eine, was auch so, ja, was total bekannt ist, was irgendwie jeder kennt, der dort in der Ecke schon mal Urlaub gemacht hat, und das ist der Preikestolen. Gar nicht so weit weg von Stavanger. So eine große, ja, sag mal, so ein Felsplateau, was so ein bisschen rausragt aus dieser steilen Felswand. Und deshalb halt, ja, als Predigtkanzel, Preikestolen, ist so die Predigtkanzel, ja, bezeichnet wird. Und da gibt es eine schöne Wanderung da hoch, die ja, so also mittelschwer. Also man braucht da jetzt keine super alpine Ausrüstung da dafür. Man kann das auch gut als Familie machen, aber es ist eben auch kein Spaziergang. Und das ist es in Norwegen generell nicht. Also da gibt es keine Spazierwege. Da ist schon halt immer auch so ein bisschen gutes Schuhwerk braucht man schon, weil das halt auch einfach manchmal so ein bisschen über Steine klettern, mal über so ein kleines Bächlein, über so ein paar Steine dann darüber, sehr unebener, wie so ausgewaschener, steiniger Untergrund ist. Also da muss man schon auch ein bisschen trittsicher sein, aber es sind jetzt keine super gefährlichen Sachen. So, und der Preikestolen stand auf meiner ganz persönlichen Liste, weil das natürlich wunderschön ist, auf, ich glaube, 600 Meter Höhe. Dann halt wirklich über die gesamte Fjordlandschaft drüber zu schauen. Nach unten geht's richtig steil runter. Mit Blick auf den Fjord. Ja, wunderschön. Ich wusste, dort werden viele Leute sein. Was dort abging, hat wirklich jede Vorstellungskraft gesprengt. Das muss ich wirklich sagen. Wir sind da angekommen zum frühen Nachmittag und dachten, ja, wir können jetzt ja einfach mal parken. Nee, da gab es einen. Wie so ein Wendeparkplatz, wo die Leute erstmal von der Zufahrtsstraße weg, also die Zufahrtsstraße war dann abgesperrt, wo es zu den Parkplätzen gegangen wäre. Und dort war ein riesiger, mehrspuriger Wendeparkplatz, der nur dafür da war, zu sagen, hier könnt ihr jetzt nicht stehen bleiben, sucht euch bitte woanders einen Parkplatz und dann könnt ihr die 3, 4 Kilometer, 5 Kilometer bis zum Parkplatz erstmal schon wandern und danach geht ja dann erst die Wanderung los. Also wirklich dieser riesengroße Wendeparkplatz, das war schon das Erste, wo ich dachte, boah, was geht denn hier ab?
Bin ich hier gelandet?
Und es hieß dann ja, ungefähr so in 2, 2,5 Stunden könnt ihr es nochmal probieren. Nee, wir waren so um die Mittagszeit waren wir da und dann hieß es ja, 15, 15:30 ungefähr könnt ihr es nochmal probieren. Erfahrungsgemäß ist dann weniger los. Dann könnte es sein, dass wir euch dann auf dem Parkplatz lassen können. Ja, dann stehst du da und überlegst, was machst du jetzt? Es war ja für uns schon mal eine Anreise von 2,5 Stunden ungefähr, ehe wir überhaupt erst mal da waren. Wir haben dann nach Alternativprogramm überlegt und haben gedacht, na gut, die Wanderung, wenn man sie jetzt hintereinander weg macht, aber ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr so genau, ich glaube 2, 2,5 Stunden. Es ist ja abends auch lange hell. Ja. Wir hatten tatsächlich so ein bisschen, weil wir gerade alle nicht so super in Schuss sind, gedacht, po, also konditionsmäßig schauen wir mal, hoffentlich schaffen wir das dann alles so. Und hatten uns dann aber dafür entschieden, die Zeit einfach zu überbrücken, haben gesagt, gut, dann gehen wir jetzt halt in der Zwischenzeit was essen und fahren nochmal an einen anderen kleinen Fjord und setzen uns da halt hin und tun ein bisschen Füße ins Wasser und so. Zeit kriegen wir schon rum, wir probieren es dann einfach nochmal. Und waren dann tatsächlich, ja, so 15, 15:30 ungefähr, konnten dann auch zum Parkplatz hochfahren, es war dann nicht mehr abgesperrt, haben unser Auto dann da stehen lassen und sind dann losgelaufen. Und schon nach relativ kurzer Zeit haben wir gedacht, meine Güte, also ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Die Art, wie die Menschen da unterwegs waren, das war eine Challenge. Das war für alle irgendwie eine Challenge, auf dieses Ding hochzurammeln,
Und
Fotos
wieder
für
runter.
Instagram zu machen und wieder runterzurammeln. Und ich muss es wirklich so sagen, es war Rammeln. Wie die Irren. Da war keine Rücksicht auf an schmalen Wegen, ne, wo man einfach, was quasi wie Einbahnstraße war, wo man einfach warten muss, dass das Gegenüber erstmal geht. Weil man sich natürlich auch ja nach unten dann auch konzentrieren muss, wo setze ich jetzt als nächstes meinen Fuß hin? Und da war keine Rücksicht. Da sind die Leute einfach durchgezogen, nicht erstmal warten und gucken und mal den anderen, mal den einen vorlassen, mal den anderen vorlassen, gar nicht. Aneinander vorbei mit den Rucksäcken, teilweise mit Schuhwerk, da hat es mir die Schuhe ausgezogen, förmlich. Und dann ist das ja natürlich auch schon auch ein bisschen rutschig. Ne? Also überall hat man ständig irgendwo schlittern hören. Dann, es war sehr warm an dem Tag, also glaube ich 27, 28 Grad. Dann halt wirklich alte, klapprige Leute dort unterwegs. Und ich dachte, Himmel, Herrgott, nochmal, wir waren noch gar nicht ganz los. Da saß schon eine also am Wegrand auf einem Stein und hatte offensichtlich tüchtig mit dem Kreislauf. Und mein Mann, der zieht das ja sowieso
Dann
immer.
bemüht gefühlt.
Der Hobby-Sanitäter, ne, das waren auch Deutsche und hatte die da angesprochen, aber irgendwie helfen soll. Und ne, die waren schon auf dem Rückweg und hatten dann schon gemerkt, oh, jetzt hatte dann der Kreislauf, war vielleicht doch ein bisschen viel. Waren aber schon versorgt und hatte schon jemand, ist schon vorgelaufen, hat das Auto geholt, das war nicht weit vom Parkplatz. Also die waren schon wieder auf dem Rückweg. Aber das war nun gleich das Erste, was uns da so begegnet ist. Und die ganze Strecke, und es wurde immer schlimmer, es wurde immer dichter. Man konnte kaum mal irgendwo anhalten und mal die Aussicht genießen. Ich kann das wirklich gar nicht beschreiben. Es war
Das
furchtbar.
hört
Also,
sich an wie so ein Bienenschwarm, der
ja, und
so an Körper und Masse sich da hoch.
aber naja, wenn die Masse geschlossen wäre, würde das ja noch gehen. Aber das war halt ein Aneinander vorbei und so ein. Man konnte gar nicht in Ruhe einfach sich auf den Weg konzentrieren, weil man natürlich sich auch konzentrieren musste, wo gehe ich denn jetzt als nächstes hin? Also das war schon von der Trittsicherheit wirklich eine Herausforderung, auch steilere Abschnitte, wo man sich halt mal kurz mit den Händen mal abstützen musste, um da hochzukommen. Also grundsätzlich von der Gefährlichkeit her überhaupt kein Ding, aber nicht mit diesen Massen, die eben dann sagen, na, also auf dich kann ich jetzt nicht warten, ich überhole dich jetzt und spring mal schnell an dir vorbei und mein Rucksack streift halt dabei dein Gesicht, dabei passiert. Und das, und die Kinder dabei, die wurden immer unruhiger und der Andi auch. Und das war total verrückt, weil wir haben gedacht, dort ist unsere Kondition das Problem, was uns dort an unsere Grenzen bringt. Aber es waren dann tatsächlich die Menschen und das dauerte gar nicht lange. Da hörten wir auch einen Hubschrauber. Und die Kinder natürlich gleich, ist jetzt hier was passiert? Ist hier jemand abgestürzt? Und wir so, nee, natürlich nee. Und na, wer weiß, wo jetzt hier der Hubschrauber ist und sowas. Aber ich habe das schon beim Andi gemerkt, die Anspannung wurde immer größer und der hatte schon Szenarien im Kopf gehabt, irgendwo erste Hilfe leisten zu müssen, weil die Leute auch so unvorsichtig waren und wirklich leichtsinnig.
Dann in Flipflops da sich.
In Flipflops, in so rutschigen Turnschüchen. Dann teilweise, das haben wir auch gesehen, mir bleibt bei sowas echt das Herz stehen. Ein Kind in so einer Wanderkraxe zu haben, das ist ja wunderbar, das ist ja super, ne? Da ist das Kind sicher aufgehoben, da kann dem Kind nichts passieren. Die haben die Kinder so, erstmal sind die barfuß da teilweise, die Kinder dann dort rumgeturnt, wo ich mir denke, sind die wahnsinnig? Oder dann in ein Kleinkind, 2, höchstens 3 Jahre, so vor sich hergetragen. Ich dachte, also wenn die irgendwie stolpern oder dort nicht, das ist ja also vollkommen irre. Man macht sich wirklich keinen Begriff und ich kann das gar nicht. Vielleicht kommt es rüber, wie erschüttert wir da die ganze Familie waren. Also die Kinder haben dann wirklich halbe Weinkrämpfe bekommen, weil wir nur aber erst kurz vorher in der Familie bei einer Wanderung ist die Oma ausgerutscht und hat sich einen Arm gebrochen. Und das war auch wirklich ein echt blöder Weg. Und das hat bei den Kindern eben noch so gesessen und die hatten die ganze Zeit Angst, dass halt jemandem von uns was passiert. Und haben halt sich immer umgedreht und geguckt, dass keiner von uns ausrutscht. Und dann rechts und links aber diese Hektik zu merken und diese Rücksichtslosigkeit. Die Kinder haben richtig Angst bekommen und die sind jetzt nicht hysterisch. Und der Andi auch. Der Andi hat dann auch Angst bekommen und hat gesagt, wisst ihr, zu welchem Preis machen wir denn das jetzt hier? Wenn jetzt hier neben uns irgendjemandem was passiert, ich habe jetzt hier keinen Bock da drauf. Ist es uns das jetzt wirklich wert, da weiter hochzugehen? Und wir haben dann, ich würde sagen, ich glaube, vielleicht, das war über die Hälfte der Strecke, hatten wir locker. Also wir hatten vom Anstieg her das Schlimmste geschafft. Haben wir dann entschieden, wieder umzudrehen und sind wieder runtergegangen und haben gesagt, nee, also es hat uns so den Tag verhakelt, wirklich, dass wir gesagt haben, nee, also und auch beim Runtergehen dann noch die Leute so an einem vorbeigeschossen und so mit so einer Rücksichtslosigkeit, ich habe das noch nie irgendwo erlebt, weil es wirklich, man kann es nie anders sagen, es war eine Challenge, ich muss da hoch, ich muss da die tollen Fotos schießen, weil das ist der Ort, an dem man gewesen sein muss, weil man das eben so muss. Und also das war echt ein sehr erschütterndes Erlebnis, wo so wirklich Instagram versus Reality, ne? Also so wie es dann halt wirklich da ist, an so einem Spot, den jeder kennt, wo alle nur die tollen Bilder und die tollen Drohnenaufnahmen und was weiß ich nicht alles kennen. Es war einfach nur abschreckend und war, ja, ich muss sagen, es war das blödeste Erlebnis in dem ganzen Urlaub. Das brauche ich nicht nochmal und ich möchte auch nicht nochmal hin. Ich brauche das nicht. Also war von schön wirklich ganz, ganz weit entfernt. Ja. Krass. Ja, hätte ich selber so auch nicht gedacht, war aber halt auch eine interessante Erfahrung, wenn so eine Bubble dann eben so platzt, ne? Wenn man sich eben so ein tolles touristisches Ziel sich da halt so romantisch vorstellt und dann mit der harten Realität des Tourismus konfrontiert wird. Ja. Aber ich habe auch noch was richtig, richtig Schönes für euch, was ganz Besonderes, was wir so überhaupt nicht erwartet haben, aber bei uns allen Vieren, und das machen wir immer auf der Rückreise, was hat uns denn besonders gut gefallen im Urlaub oder was ist uns so in Erinnerung geblieben? Und das war ein Ausflug nach Bergen. Da sind wir im Edward-Grieg-Museum gewesen. Vielleicht kennt ihr Edward Grieg, die berühmte Perkins-Suite mit der Morgenstimmung. Wenn ihr das nicht sofort im Kopf habt, dann googelt's mal. Die Melodie kennt ihr ganz sicher, die kennt wirklich jeder. Und ach, da bekomme ich gleich Gänsehaut, weil das so schön war. Und ich mag Edward Grieg total gerne. Ich mag seine Komposition total gerne. Und für mich war klar, ich hatte auch ein Buch gelesen, wo er so ein bisschen eine Rolle spielt, einen Roman, vielleicht kennt ihr es, Die 7 Schwestern von Lucinda Riley. Da ist ein Buch in dieser 7 Schwestern-Reihe, was in Norwegen spielt und wo auch Edward Grieg eine Rolle spielt. Und das hatte ich gelesen und wusste, ich möchte gerne in dieses Museum gehen. Und hatte da auch vorher ein bisschen dazu gelesen und wusste, dass es dort einen Konzertsaal gibt. Wir hatten auch eine Fernsehreportage gesehen und dieser Konzertsaal ist so ein bisschen in den in die Landschaft eingefügt, so dass es halt das Wohnhaus und die Komponistenhütte von Edward Grieg mit diesem ganzen Garten da drumherum nicht nicht stört, weil das ja nachträglich dann erst reingebaut wurde, also mit einem begrünten Dach und sowas. Man sieht das jetzt gar nicht so. Es ist halt wirklich so richtig in diesen Berg so eingefügt und nach vorne die komplette, eine komplette Giebelfläche ist voll verglast. Und dort, das ist quasi der Bühnenhintergrund. Also davor ist direkt die Bühne und erst dahinter kommen dann die Zuschauerränge. Es ist relativ klein und dort findet jeden Mittag, ich glaube um 11 Uhr und um 13 Uhr, aber schaut am besten selber nach, wenn ihr das besuchen möchtet, finden dort Mittagskonzerte statt. Die dauern eine halbe Stunde und es ist jede Woche ein anderer Musiker, der dort diese Konzerte ausgestaltet, wo Musik von Edvard Grieg gespielt wird. Oh, und ich kann euch sagen, also ich bekomme jetzt immer noch Gänsehaut von oben bis unten, dieser Moment, dort drin zu sitzen in dieser wunderschönen kleinen, das ist keine Konzerthalle, das habe ich falsch gesagt, das ist ein Konzerthaus, kleines Haus, mit diesem Blick auf den Fjord raus. Also man hat auf den Fjord geschaut, vor dem Fenster, bei uns war es ein Pianist, der da gespielt hat, diese Musik da zu hören in einer wunderschönen Akustik mit diesem Blick da raus und diese wunderschöne Musik, wo jedes, ich glaube, es waren fünf oder sechs Titel waren es, die er gespielt hat. Er hat zu jedem was erklärt, in welcher Situation das komponiert wurde, worum es da geht in dem Stück und hat da tolle Geschichten da drumherum erzählt und dann diese wunderschöne Musik da zu hören, das war unfassbar toll und zu einem echt Schnäppchenpreis, muss man sagen, für eine halbe Stunde Konzert. Das war für uns als Familie, es haben alle vier gesagt, das war einer der allerschönsten Momente auf dieser Reise, dort dieses kurze Konzert zu erleben. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr in Bergen seid, dann gönnt euch das dort, diese halbe Stunde Mittagskonzert. Das ist wunderschön. Nina schweigt gleich, Nina hat gleich die Sprache verschlagen.
Ja, mir ist sofort die Musik in den Kopf. Ich habe jetzt quasi mein eigenes Konzert beim Zuhören gehabt und bin jetzt auch ganz beseelt. Was mir noch so als Frage zu Norwegen in den Kopf kommt, sind Preise. Hat sich das dadurch, dass in Deutschland die Preise auch gestiegen sind, relativiert? Oder gibt es Sachen, wo du sagst, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen, wenn ich Platz im Auto hätte? Ich finde so praktischen Input von jemandem, der sich vor Ort ja auch selbst versorgt hat, immer ganz hilfreich.
Also wir sind mit Dachbox gefahren, wohlweislich, und haben tatsächlich ziemlich viel mitgenommen. Also Preise, sicher das Preisgefälle wird, ich habe ja jetzt auch keinen Vergleich, wie das früher war, das Preisgefälle ist immer noch da. Vielleicht ist es einfach nicht mehr ganz so stark, wie es mal war, aber es ist schon immer noch so, dass in Norwegen quasi alles teurer ist. Das ist nach wie vor so. Und was natürlich unermesslich teurer ist, ist Alkohol. Also wenn ihr gerne ein Weinchen, ein Bierchen, irgendwas trinkt, dann nehmt's mit. Man muss halt wirklich nur beachten, dass es begrenzt ist, was man mitnehmen darf. Ja, also da gibt's ganz klare Vorschriften, wie viele Liter von welchem Prozentgehalt pro Person da erlaubt ist. Wo ich positiv überrascht war, waren tatsächlich auf der Fähre die Preise für Alkohol. Ich kann jetzt tatsächlich nur für Alkohol sprechen, weil Andi trinkt ganz gerne ein Bierchen, ich trinke ganz gerne ein Weinchen. Also das bei 3 Wochen Urlaub, wenn man halt so abends noch ein Gläschen Wein trinken möchte, da kommt dann schon auch ein bisschen was zusammen. Das war auf der Fähre wesentlich weniger schlimm, als ich dachte. Also man kann sich da auch auf der Fähre noch eindecken mit Bier oder Weinchen oder was auch immer, wenn ihr Mixgetränke mögt, dann halt auch da, sag ich mal, höherprozentigen Alkohol. Ansonsten ist halt immer die Frage, wie viel Platz habe ich im Auto? Kriege ich das unter? Kann ich da halt bestimmte Lebensmittel einfach schon mitnehmen? Ich habe tatsächlich einiges an Tomatensauce zum Beispiel habe ich schon vorgekocht. Das war natürlich super einfach. Dann haben wir halt einfach die Packung Spaghetti aus der Klappbox rausgezogen und eine Flasche von der selbstgekochten Tomatensauce aufgemacht und zack, war das Mittagessen fertig. Mal davon abgesehen, dass das sowieso schon mal super praktisch war im Urlaub. Da musste ich halt nicht kochen, ne? Ja, ansonsten, ich glaube, von den Preisen her, ich sag mal, essen gehen, sind in Skandinavien jetzt eh, ist das da eh nicht so, ne? Skandinavien, finde ich, das sind Picknickländer, das sind Outdoorländer, da hast du in jedem Park, an jedem Wanderweg hast du überall Picknickhütten mit Grills, wo du überall grillen kannst und ja, überall picknicken kannst. Und die Möglichkeit, essen zu gehen, mal davon abgesehen, dass das natürlich gesalzene Preise sind, wirklich gesalzene Preise, ist das auch einfach, würde ich jetzt mal sagen, nicht so eine Kneipenkultur, ne? Wie man das jetzt vielleicht auch so in den südlicheren Ländern hat. Dafür sind halt viele Picknickmöglichkeiten. Genau. Also das ist jetzt das, was ich jetzt so zu den Preisen sagen kann. Und dann natürlich bei allen Lebensmitteln und sowas, also ist alles teurer. Das Einzige, was von den Preisen her gleich und teilweise finde ich sogar ein bisschen günstiger ist, ist Angelausrüstung.
Sehr verrückt.
Also wenn man angeln möchte und hier noch nichts hat, also entweder man geht halt hier in den Angelladen und lässt sich da gut beraten. Man kann sich das aber auch gut in Norwegen holen. Also dort gibt es in jedem Supermarkt Angeln und vor allen Dingen Köder. Also Köder in allen Varianten und das in jedem Baumarkt und sowas gibt es eine riesen Angelabteilung. Also Fishing ist das große Hobby der Norweger. Ja. Das wäre jetzt so mein doch gar nicht so kurzer Bericht von Norwegen.
Ja, ich denke, da kann man ja wirklich ganz viel mitnehmen. Mhm. Und wenn man gerne relaxten Urlaub an einer Stelle verbringt und jetzt auch nicht irgendwelche besonderen Highlights da auf dem Zettel hat, ist es mit Sicherheit auch ein schönes Land für einen längeren Austauschurlaub. Für euch war es jetzt so nicht passend, wäre es mit einer Rundreise geschickter gewählt gewesen. Und was Wetter anbelangt, das kannst du eh nie vorher herausfinden und ja, da ist man ja auch auf anderes eingestellt, wenn man nach Norwegen fährt, als wenn man Sommerurlaub in Spanien plant.
Ja.
Ja, herzlichen Dank, liebe Kathi.
Ja, gerne.
Finde ich eine super interessante Zusammenfassung, denn Norwegen steht auch immer noch auf meiner Reisewunschliste. Vielen Dank, dass ihr uns alle zugehört habt. Vergesst nicht, uns auch mal Kommentare zu schreiben, Wünsche zu schreiben für eure Themen, die euch interessieren würden. Wir freuen uns auch über Bewertungen unseres Podcasts. Das ist auch immer wieder spannend zu sehen, wie hat euch das gefallen und wo geht da die Reise hin? Und ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen als viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut, tschüss!
Tschüss.